meine Dienstwaffe vergessen hier. Bibel. Befreundeter Professor, Juraprofessor, der fragt den Jurastudenten, er soll mal erklären, was Betrug ist. Und der Student sagt, Betrug ist, wenn Sie mich in der Prüfung durchfallen lassen. Der Professor war etwas irritiert, sagte, wieso? Ja, weil Sie nach dem Strafgesetzbuch sich des Betruges schuldig machen, wenn Sie die Unwissenheit von jemandem ausnutzen, um ihn zu schädigen. Na, dieser Student wird mal ein richtig guter Rechtsanwalt. So unterschiedlich ist das, so wird uns das Recht und das Unrecht zurechtgebogen. Das machen wir gerne so, wie wir es haben. Ich erinnere an den blinden Fleck von dem Kriminalkommissar. Übrigens, der Schauspieler Robert De Niro, der hat einmal gesagt, er liebe die Schauspielerei, weil man andere Leben leben könne, ohne die Konsequenzen tragen zu müssen. Wir wissen aber alle, dass das reale Leben anders ist, das ist immer konsequent. Und für alles, was wir tun oder nicht tun, bekommen wir früher oder später die Rechnung präsentiert. Vielleicht mal ein paar Beispiele. Wer Bildung verweigert, das mal so Richtung Schüler gesagt, wer Bildung verweigert, bekommt bei der Bewerbung um den Studienplatz und den Job irgendwann später die Quittung reserviert. Oder wer seine Kinder sich selber überlässt, vor allem die kleinen Kinder sich selber überlässt, wird oftmals die Erfahrung machen, dass er im Alter von seinen Kindern allein gelassen wird. Oder wer betrügt, dem vertraut man nicht, wer lügt, dem glaubt man nicht, sagt ja der Volksmund. Und viele meinen, wir können das ja noch weiter aufzählen, viele meinen, das ist gerecht. Und manche fragen dann, was ist aber mit denen, die mit jeder Sauerei durchkommen, keine Konsequenzen zu befürchten haben. Und dann können Sie 1, 2, 3, 4 Beispiele aufzählen. Und was ist, wenn Unrecht zu Recht wird? Was ist, wenn immer wieder das Unrecht lacht? Da vergeht einem ja dann manchmal das Lachen. Und dann erinnere ich mich so, was ich in den letzten Jahren von Leuten gefragt worden bin. Zum Beispiel, lacht das Unrecht, wenn die einen ihr Essen wegwerfen und die anderen auf diesem Planeten verhungern? Oder feigst das Unrecht, wenn Straßenblockierer, die mitunter Leib und Leben anderer gefährden, mit Samthandschuhen angefasst werden und Spaziergänger bei den Corona-Maßnahmen, die protestierten, brutal geschlagen wurden? Das waren die Fragen, die kommen. Oder ist es Unrecht, wenn ein Heizungsbauer einen ordentlichen Abschluss vorlegen muss und eine Prüfung machen muss, aber diejenigen, die in unserem Land über die Heizungen bestimmen, unter Umständen gar keinen Abschluss haben? Gewinnt das Unrecht, wenn die Täter von Vergewaltigung, von Terror, Mord nicht gefasst werden und dann vielleicht, wenn sie gefasst werden, mit juristischen Tricksereien eine milde Strafe nur bekommen? Das ist das, was ich zumindest erlebe, wenn ich im Gespräch bin mit Leuten, was Menschen umtreibt. Weil es um die Frage Gerechtigkeit geht. Und da steht doch die Frage im Raum, wird das Unrecht irgendwann zur Rechenschaft gezogen? Das ist doch die Sehnsucht von vielen. Ich will es gleich sagen, es ist sicher wie das Amen in der Kirche, es wird. Es wird. Die Bibel beschreibt es so, Gott wird über alle unsere Taten Gericht halten, sie seien gute oder böse, selbst über die Taten, die im Verborgenen liegen. Wer aufgepasst hat, bei dem letzten Lied habe ich genau diese Bibelstelle reingearbeitet. Gott wird über alle unsere Taten Gericht halten, sie seien gut oder böse, selbst über die Taten, die im Verborgenen liegen. Also im Gericht Gottes kommt niemand mit Schauspielerei durch und dort erfährt jedes Menschenleben die Konsequenz seines Lebens. Am Ende setzt sich garantiert die Gerechtigkeit durch. Alles, was wir tun oder lassen, hat Konsequenzen. Und davon haben alle eine Ahnung, das können wir bei uns selbst und bei anderen beobachten. Und im Geheimen hofft doch jeder, dass am Schluss die Gerechtigkeit siegt. Sonst würden die Mörder über ihre Opfer triumphieren, sonst würden die Ausbeuter die Sklaven verlachen. Auch der letzte deutsche Kaiser hatte eine Ahnung davon, das war Wilhelm II. Am 4. Juni 1941 starb er im niederländischen Dorn. Dort ist er auch begraben und sein selbstgewählter Grabspruch, den kann man auf dem Grabstein lesen, da steht: Lobet mich nicht, denn ich bedarf keines Lobes, rühmet mich nicht, denn ich bedarf keines Ruhmes, richtet mich nicht, denn ich werde gerichtet werden. Der letzte deutsche Kaiser. Da sage ich mir, das ist ja meine Einsicht, die ich nicht nur dem Kaiser wünsche, der inzwischen gestorben ist, sondern allen, die an der Regierung sind, die Verantwortung tragen. Ich werde gerichtet werden, dass sie diese Einsicht haben. Und diese Idee war nicht vom letzten deutschen Kaiser, sondern diese Wahrheit hat er aus der Bibel. Da steht, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Da muss ich immer dran denken, da gibt es doch so einen wunderbaren Schlager, ich habe den in meinem Repertoire leider nicht drin, da wird doch zu Karneval jetzt bestimmt wieder gesungen. Da kommen alle in den Himmel. Gibt es den bei euch auch? Hat er nicht im Gesangbuch, ne? Weil die Bibel sagt dazu, dass das ist ein Irrtum. Also wenn ich das nur singe, mag es ja vielleicht okay sein, aber wenn ich es auch noch glaube, dann ist es ein Irrtum. Wir kommen alle in den Himmel. Die Bibel hat eine ganz andere Diagnose. Um in den Himmel reinzukommen, muss der Mensch durchs Gericht Gottes kommen, sagt die Bibel. Das jüngste Gericht ist ja übrigens wieder sehr modern geworden. Man kann es im Fernsehen sich angucken, eine Castingshow, so nennt man das jetzt. Da gibt es so geschäftstüchtige Leute, die bilden eine Jury und spielen göttliche Instanz. Und die Leute, die dann kommen, die Teilnehmer, die haben feuchte Hände, vorher manchmal Weinkämpfe und so. Und dann müssen sie ihre Darbietung bringen und dann erwarten sie das letztgültige Urteil nach der Darbietung, Himmel oder Hölle. Auch wenn das jenseitige Gericht in den Medien zu einer diesseitigen Geschäftsidee verkommen ist, heißt das nicht, dass am Ende der Weltgeschichte das Gericht Gottes ausfällt. Ich habe bisher in meinem kurzen Leben noch keine einzige Bibelstelle gefunden, dass unter gewissen Umständen die letzte große Open-Air-Veranstaltung des Gericht Gottes vielleicht doch noch ausfallen könnte. Ich bin auch fest davon überzeugt, es würde besser in unserer Gesellschaft, wir würden besser miteinander umgehen, es würde besser zugehen, wenn wir mit dem Gericht Gottes rechnen würden. Versuch mal zu erklären. Ich sah ein Interview mit einem Dozenten an der Polizeischule in Hamburg, in dem spielte man ein Video von einer Demo vor, wo Polizisten Zugriff gemacht haben und die Kollegen von dir, die haben etwas kräftiger zugepackt, wahrscheinlich als es gängig war, und das wurde dummerweise für die Polizisten auch noch gefilmt. Und das wurde nun da im Fernsehen gezeigt. Und der Dozent von der Polizeischule sollte das mal bewerten. Und er sagte, ja, was der Kollege gemacht hat, das war eine Grenzüberschreitung. Und er hat dann gesagt, und da kommt es mir drauf an, wenn wir als Polizisten uns vorstellen, dass während unseres Dienstes mehrere Kameras auf uns gerichtet sind, dann arbeiten wir professionell und nach demokratischen Maßstäben. Und da habe ich mir als erstes gedacht, ja, warum bloß für Polizisten? Vielleicht sollten sich das Demonstranten auch mal vorstellen. Vielleicht sollten wir uns das alle mal vorstellen. Dass mehrere Kameras auf uns gerichtet sind, dass wir gesehen werden, dass wir wahrgenommen werden vom großen Schöpfer. Denn ich bin fest davon überzeugt, wenn wir davon ausgehen, dann wissen wir, ich werde eines Tages gefragt, wie bist du mit deinem Ehepartner umgegangen? Ich werde eines Tages gefragt, was hast du mit deinen Kindern getan und was hast du nicht getan. Ich werde eines Tages gefragt, wie war dein Geschäftsgebaren in der Firma? Wie war deine Ehrlichkeit? Und so weiter. Und ich bin der festen Überzeugung, wir würden anders miteinander umgehen, unser Leben anders gestalten, wenn wir wieder anfangen, damit zu rechnen, dass es ein Gericht Gottes gibt. Aber leider wird es, selbst von denen, die davon zu predigen haben, wenig gepredigt oder gar nicht. Der Manfred Lütz, Psychotherapeut, schreibt in einem seiner Bestseller, manche Prediger stellen Gott so vor, wie ein Rentner seinen großen, aber alten und zahnlosen Hund vorstellt. Keine Angst, der tut ihnen nichts. Kann er aber uns was tun? Jesus hat ein Beispiel erzählt, da ist ein Mann auf der ganzen Linie gescheitert. Weil Jesus, der hat dieses Thema sehr ernst genommen. Du musst nur mal diese Berichte über Jesus lesen, die Evangelien. Er redet immer davon, wie ein Mensch in den Himmel kommt und er warnt vor der Hölle. Und er hat also ein Beispiel erzählt, wo ein Mann auf der ganzen Linie gescheitert ist. Er hat sich den Himmel verspielt. Und um diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, soll es jetzt mal gehen. Das ist ein reicher Mann, der könnte sich viel leisten, wo andere nicht mal davon träumten. Man sagt bei uns, der hat den Himmel auf Erden. Da ließ es sich einfach gut gehen, konnte sein Leben genießen und unterm Strich bei seiner Arbeit, da kam auch immer ordentlich was raus. Da muss ich erst mal sagen, da hat Gott überhaupt nichts dagegen. Wenn es in deiner Firma richtig brummt, wenn es dir wirtschaftlich gut geht, wenn du vielleicht geerbt hast, das ist eine wunderbare Sache. Die Bibel sagt nämlich, wenn Gott einen Menschen reich und wohlhabend werden lässt und ihm erlaubt, seinen Teil davon zu genießen, dann soll er dankbar sein, sich über den Ertrag seiner Mühe freuen, denn das ist ein Geschenk von Gott. Also lass mal Gott Danke sagen, wenn es dir gut geht. Da hat Gott überhaupt nichts dagegen. Kommt dann noch mehr? Gleich. Von diesem reichen Mann ist uns nicht viel bekannt, was aber hier steht, ist sehr bezeichnend. Es war aber ein reicher Mann. Wenn jemand, sage ich mal, eine Todesanzeige für einen Verwandten oder für einen Arbeitskollegen verfassen muss, dann versucht man in dieser Todesanzeige ganz kurz das Charakteristische von diesem Menschen rauszuarbeiten. Zum Beispiel steht manchmal dort, er war ein sozial engagierter Mitarbeiter. Oder sie war eine treu sorgende Mutter. Über diesen Mann hier ist nichts anderes zu sagen, als dass er reich war. Das war sozusagen unterm Strich das Fazit seines Lebens. Das hat sich vermutlich im Gedächtnis der Menschen eingegraben. Wahrscheinlich hat sich seine Gedanken auch immer nur um seinen Besitz gedreht. Da ging in seinem Reichtum förmlich auf. Und genau vor seiner Haustür, erzählt Jesus weiter, liegt ein Mann mit dem Namen Lazarus. Der arme Lazarus lag dort wie hingespuckt. Er war mit Geschwüren überdeckt, die eklige Krankheit konnte jeder sehen, der daran vorbeigegangen ist. Er hätte müssen versorgt, er hätte müssen gepflegt werden. Von dem reichen Mann kommt kein Mitleid, keine Hilfe. Dem Lazarus dreht sich verhungerter Magen um. Das, was er kriegt, das sind die Brotfladen, die der Reiche benutzt als Serviette, um nach dem Essen, wo er sein Steak gegessen hat, die Hände abzuwischen, die hat er ihm rausgeworfen. Kein Mitleid, keine Hilfe. Der Reiche ging mehrmals am Tag an Lazarus vorbei. Der musste förmlich über das Elend drüber wegsteigen. Kein Mitleid, keine Hilfe. Von dem Reichen erzählt Jesus weiter, kommt keine Hilfe, aber die dreckigen Straßenhunde, die kommen und die lecken seine schmerzenden Wunden. Und nun steht hier, und er ertrug sein Elend und hoffte auf Hilfe von Gott. Wisst ihr, der reiche Mann kapiert hier nicht, dass Gott ihm mit dem Lazarus nicht nur einen kaputten Menschen vor die Tür gelegt hat, sondern ihm mit diesem kranken Mann die Möglichkeit gibt, den Willen Gottes zu tun. Also Nächstenliebe zu üben, zu helfen. Und so ist das übrigens auch bis heute geblieben. Gott schafft in unserem Leben Gelegenheiten, damit wir in die Lage versetzt werden, seinen Willen zu tun. Er schafft Gelegenheiten. Würde der Reiche den Willen Gottes tun, hätte Lazarus etwas von der Liebe Gottes zu spüren bekommen. Er bekommt aber die Gleichgültigkeit und die Lieblosigkeit des Reichen zu spüren. Und spätestens hier merken wir, Reichtum und Wohlstand ist ein Geschenk von Gott, ist zum Genießen da, aber jetzt kommt noch mehr, nicht nur das, sondern Gott überträgt immer einem Menschen, wenn er ihn wohlhabend werden lässt, auch Verantwortung. Mit den Möglichkeiten, mit den Begabungen, mit dem, was in dein Leben an Geschenken hineinlegt, überträgt er immer Verantwortung. Und wer sie nicht wahrnimmt, nicht danach handelt, wie Gott es will, der handelt an den Augen der Bibel Unrecht. Wisst ihr, wichtig ist oft, was beim Bibellesen nicht gesagt wird. Manchmal lesen wir so schnell drüber weg. Man muss auch mal gucken, was wird denn nicht gesagt. Es wird von dem reichen Mann der Name nicht genannt. Von bedeutenden und reichen Leuten sind aber die Namen bekannt in unserer Welt. Im Wirtshaus, in der Zeitung, an der Börse, da kennt man die reichen Leute. Da gibt es sogar Listen, die werden jedes Jahr rausgebracht mit den reichsten Menschen der Welt, wer die meisten Milliarden. Aber die Armut, die ist in unserer Welt anonym. Und hier merken wir, bei Jesus ist das genau umgekehrt. Er verbindet seinen Namen mit den Armen, mit denen er Hilfe braucht. Denn Lazarus, dieser Name, bedeutet übersetzt, Gott hilft. Dieser Name ist Botschaft. Gott will immer in die armseligen Angelegenheiten von Menschen hineinkommen. Er will Schuld vergeben. Er will Krankheit, in bescheidenen Situationen Kraft geben. Und er will innere Verletzungen heilen, die dir von anderen zugefügt wurden und die du nicht loskriegst. Und die größte Hilfe, die Gott in unser Leben hineingeschickt hat, ist eben sein Jesus am Kreuz, dass er für die Schuld unseres Lebens gestorben ist und dass er auferstanden ist, dass wir im Himmel ankommen können. Der Lazarus bekommt die Erlösung von seinem Elend erst durch den Tod. Der Tod bringt jetzt sozusagen die Wende in seine Lage. Und manchmal ist es auch heute so, dass der Tod die Wende in die Lage bringt, zum Beispiel bei Menschen, die Christen sind, auf der Palliativstation liegen. Meine Frau, die besucht eine ältere Dame, die im Pflegeheim, die ist schon fast 100. Wenn meine Frau zur Tür reinkommt, dann sagt die, ich bin immer noch da. Der Herr Jesus hat mich noch nicht geholt. Sie hat viel auch an krankheitlichen, gesundheitlichen Einschränkungen, sieht fast nichts mehr. Sie empfindet das dann als eine positive Wende in ihrer Lage, wenn sie von Jesus geholt wird. Aber ich denke auch an die verfolgten Christen. Wir haben heute in unseren Tagen die größte Christenverfolgung, die es jemals in der Kirchengeschichte gegeben hat. Man liest bloß nicht für ihre Zeitung davon. Und viele von den Christen, die in manchen Gefängnissen sitzen, die könnten aus dem Gefängnis raus, wenn sie Jesus abschwören. Aber das machen sie nicht. Weil sie sagen, ich habe bei Jesus das Leben. Und manchen ist bewusst, dass sie vermutlich leben, dieses Gefängnis nicht mehr verlassen. Dann bringt Jesus durch den Tod die Wende in ihr Leben und sie gehen zu ihm. Der Lazarus erzählt Jesus weiter, wird von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Das ist ein Bild, musst du wissen. Der Abraham ist der große Glaubensvater der Israeliten und die Engel übernehmen sozusagen den Taxidienst für jeden Frommen, der Gott vertraut hat, und bringen nun den Lazarus in den Schoß Abrahams. Und es ist ein Bild, Schoß Abrahams, ein Bild für Glück. Da gibt es nur Glück und nichts anderes mehr. Zustand des Glücks, Ende allen Leidens auf der Erde. Und dann wird weiter erzählt, auch der Reiche stirbt, der wird begraben, von seinem Reichtum bleibt ihm am Schluss nur noch das Grab. Die böse Beerdigung oder so. Originalton hier, als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Also der Tod kehrt hier die Verhältnisse um, der Arme erhält einen Ehrenplatz beim himmlischen Gastmahl und der Reiche findet sich in der Hölle wieder. Und da muss man doch mal fragen dürfen, stimmt das denn? Werden in der Ewigkeit automatisch die Verhältnisse von hier umgekehrt? Ist das denn gerecht? Am Rande bemerkt, wir hätten alle ein Problem, auch wenn jemand Sozialhilfe empfängt. Gehört er auf diesem Globus immer noch zu den Wohlhabenden? Also wenn das so wäre, dann hätten wir alle hier ein Problem. Es gibt doch auch, kann man fragen, arme Leute, die Schweinehunde sind, und es gibt Reiche, die Gutes tun. Wird es einfach umgekehrt? Ist das die logische Konsequenz, dass die irdischen Verhältnisse eins zu eins umgekehrt werden im Jenseits? Manche meinen das hier, was Jesus erzählt, das ist eine Geschichte für die Faulen, für die miserablen Verhältnisse hier nicht mehr verändern wollen. Und dann trösten diejenigen, die bescheiden dran sind, mit solchen netten Geschichten wie, im Himmel werdet ihr es mal besser haben. Oder andere sagen, der Hass der zu kurz gekommenen, die im Leben zu kurz gekommen sind, die erfinden solche Geschichten, wie sie Jesus hier erzählt. Die sagen, wenn das Gericht Gottes kommt, dann sind sie endlich alle dran, Hitler, Stalin und mein blöder Nachbar. Ich will es gleich sagen, wer so denkt, ist alles falsch. So hat Jesus das überhaupt nicht gemeint. Der Reiche wird ja nicht für seinen Reichtum bestraft. Ich sage es vorhin, das heißt, die Bibel sagt, es ist ein Geschenk von Gott, sondern für seinen egoistischen und damit gottlosen Lebensstil. Über den Reichen kann man eigentlich nichts Böses sagen, der genoss sein Leben, tat niemandem was zuleide. Vermutlich hat er sogar einen ordentlichen Lebensstil gepflegt. Und manche machen dann, die humanistisch sogar gut unterwegs sind, eine merkwürdige Rechnung auf, was das Gericht am Ende betrifft. Da gibt es Leute, die rechnen folgendermaßen. Sie wissen einerseits, und das muss man ihnen zugute halten, in meinem Leben ist nicht alles top gelaufen. Also so ehrlich sehen sie sich. der Umgang mit den Eltern oder Ehepartner, Kindern, da wird aufgezählt. Also es war nicht alles ganz in Ordnung. Es gibt ein paar Flecken in meinem Leben, das geben Sie zu. Und dann machen Sie aber die Rechnung so. Sie sagt, es gibt Dinge, die waren nicht gut, aber ich habe auch gute Sachen gemacht. Und Gott ist bestimmt gerecht, er wird mich schon in den Himmel reinlassen, nämlich wegen der guten Sachen, die ich getan habe. Das ist Ihre Rechnung, mir schon oft begegnet. Ich will es aber gleich sagen, wenn es so wäre, wäre es nicht gerecht. Und ich möchte mit einem Beispiel belegen. Stell dir bitte vor, ein Mensch, der dir am nächsten steht, der dir ans Herz gewachsen ist, das kann der Ehepartner sein, das können deine Kinder sein, gute Freunde. Und dieser Mensch, der dir so nahe steht, der dir so wertvoll ist, der wird Opfer eines brutalen Verbrechens, wird ausgeraubt und wird umgebracht. Und der Täter wird irgendwann gefasst. Es kommt zur Gerichtsverhandlung. Der Angeklagte, dem wird nachgewiesen, dass er diesen Mord begangen hat. Er wird für schuldig befunden, aber freigesprochen. Und die Begründung des Richters lautet, er hat nicht nur diesen Mord begangen, sondern auch noch viele gute Dinge in seinem Leben getan. Da würdest du zu Recht behaupten, dass dieser Richter ungerecht ist. In der Bibel wird uns aber gesagt, dass Gott gerecht richtet. Am Ende sorgt er für Gerechtigkeit, und zwar in jeder Beziehung. Das heißt, kein Mensch schafft es aufgrund seiner guten Taten bis ans Himmelstor. Damit wir aber, du und ich, damit wir dort durchkommen, hat Jesus den Schuldspruch, die Strafe jedes Menschen stellvertretend vor 2000 Jahren vor dem Turm Jerusalems am Kreuz auf sich genommen. Und wer von Jesus seine Schuld bezahlen lässt, der wird am Ende von Gott zu hören bekommen, Freispruch. Aber nicht wegen der guten Taten, die gelaufen sind. Nicht etwa wegen der humanistischen Lebensweise, sondern wegen Jesus. Und das sagt die Bibel, das ist gerecht. Die Bibel kann das alles viel besser formulieren, als ich das je könnte. Hier steht, Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Ja, damit du am Ende hörst, Freispruch, musst du heute Jesus dein Leben anvertrauen. Wer das nicht tut, geht verloren. Und diese Entscheidung ist, wenn wir gestorben sind, nicht mehr rückgängig zu machen. Jesus macht mit dieser Geschichte eindringlich deutlich, es gibt einen zu spät. Und ich höre schon den Aufschrei der Gesellschaft, das ist ja Diskriminierung, dass der nicht alle reinlässt. Ich muss noch mal schon mal was dazu sagen, das Wort Diskriminierung, das stammt ja aus dem Lateinischen von discriminare. Bedeutet trennen, absondern, abgrenzen, unterscheiden. Das ist zum Beispiel bei Wettbewerben so, Olympia lässt grüßen, einige fahren ein bisschen eher nach Hause, manche erst später, weil sie gewonnen haben, aber die eher nach Hause fahren, die sind ausgesondert worden, diskriminiert. Fußball-WM, Sängerfeste und so weiter. Auch in einer funktionierenden Demokratie ist Diskriminierung im eigentlichen Sinne nötig. Und wir finden das sogar gut, aus dem einfachen Grund, weil es um unser Leben geht. Natürlich muss jeder Mensch unabhängig von seiner Herkunft, von seiner Religion, von seiner Lebensweise leben können. Aber wir werden vermutlich uns einig sein heute Abend, dass wir nicht damit einverstanden sind, wenn plötzlich erlaubt wird, dass Alkoholiker ab morgen den Schulbus fahren dürfen. Die werden diskriminiert, ausgesondert. Wir sind wahrscheinlich auch nicht damit einverstanden, wenn wir mit der Boeing in den Urlaub fliegen, dass der Pilot eine Sehschwäche hat. Die werden diskriminiert, die dürfen gar nicht erst einen Schein machen. Ausgesondert. Wisst ihr, ohne Diskriminierung, also Scheidung, geht's nicht. Wer nicht diskriminiert, überfordert unter Umständen seine Mitmenschen oder gefährdet sogar das Leben anderer Menschen. Und aus diesem Grund sind zum Beispiel bei der Blutspende in unserem Land ganze Personengruppen ausgeschlossen, die werden diskriminiert, ausgesondert, weil sie besonders erhöhtes Risiko Infektionen haben, zum Beispiel HIV, dazu zählen Prostituierte, dazu zählen Drogenabhängige und Homosexuelle. Homosexuelle müssen seit einiger Zeit ein Jahr enthaltsam leben. Früher durften sie gar nicht an der Blutspende teilnehmen. Damit das Leben einigermaßen funktioniert, ist Diskriminierung erforderlich, weil es ums Leben geht. Und die größte Diskriminierung aller Diskriminierungen ist das Gericht Gottes. Jesus wird am Ende der Geschichte eine Risikogruppe nicht in den Himmel reinlassen. das sind die Menschen, die mit der Sünde infiziert sind und so nicht ins ewige Leben reinpassen. Und Jesus warnt heute schon, auch durch diese Geschichte, die er erzählt hat, vor den Konsequenzen der Sünde. Und die Bibel sagt, die Sünde bringt den Tod. Und er bietet aber eine Transfusion an, die das Leben bringt. In Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Diese Transfusion hält Jesus im übertragenen Sinne für alle Menschen bereit. Das heißt, er ist für alle am Kreuz gestorben. Wieso die Bibel sagt an anderer Stelle, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wer daran denkt, dass er hier den Abgang irgendwann macht, der wird sein Leben vermutlich anders gestalten, klüger gestalten, sagt die Bibel hier. Denn mit dem Tod ist dann die Entscheidungsfreiheit beendet. Wieso, ich komme aus der sächsischen Landeskirche. Und ich vermute, hier in Thüringen im Gottesdienst ist das nicht anders. Da wird in jedem Gottesdienst das Glaubensbekenntnis gesprochen. Und da steht, da sprechen wir laut, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Jeden Sonntag. In den meisten Kirchen hier in Deutschland. Aber putzigerweise höre ich ganz selten eine Predigt darüber. Aber wir bekennen es, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das gehört zur Grundlage der lutherischen Kirche, wo ich herkomme. Ich glaube, in Thüringen gibt es auch lutherisch, ne? Ja, okay. Zurück zu dem Mann, der Reiche, der ein Leben lang anderen Hilfe verweigert hat, schreit jetzt um Hilfe, schaut sich nach Hilfe um. Als er aufschaut, sieht er Lazarus bei Abraham. Ich lese mal hier den Bibeltext. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen wird, die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen und nun wird er hier getröstet, du wirst aber gepeinigt und über dies steht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Für den Reichen ist keine Hilfe mehr möglich, weil die Geretteten von den Verlorenen durch einen großen Graben getrennt sind. Er hatte zu Lebzeiten Unrecht gehandelt und mit seinem Leben einen Graben gezogen zwischen sich und dem Willen Gottes. Und dieser Graben, den er selber gezogen hat, der ist in der Ewigkeit für ihn selber unüberwindbar geworden. Er hat selber diese unüberbrückbare Kluft geschaffen. Liebe Freunde, Hölle ist, wenn Gott darüber wacht, dass wir den selbstgewählten, gottlosen Weg mit allen Konsequenzen gehen müssen. Dein Leben, deine Entscheidung, meint Jesus hier. Und Jesus sagt hier, in diesem Leben entscheiden wir, wo wir die Ewigkeit verbringen wollen. Das passiert auch heute, wenn du und ich, wenn wir in unserem Leben einen Graben zwischen Gott und uns ziehen. Wenn wir ihm die kalte Schulter zeigen, wenn wir nicht nach seinem Willen fragen, nicht danach fragen, was wir mit diesem genialen Geschenk unserem Leben anfangen sollen. Deshalb wird dann dieser Graben der Ewigkeit unüberwindbar. Als der Reiche das kapiert, dass ihm nicht geholfen werden kann, bittet Lazarus nun um einen Boten, bittet er Lazarus um einen Botendienst. Lazarus soll zu seinen Brüdern gehen, damit die nicht an diesen Ort der Qual kommen. Ich lese, da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Da frage ich mich, würde das was bringen? Würde das was bringen? Würden sich zum Beispiel die Menschen bekehren, wenn einer von den Toten wiederkäme? Würden die Leute sich warnen lassen? Angenommen, im Markt und in Gera würde jemand kommen und sagen, ich war auf der anderen Seite, ich muss euch warnen, es gibt einen doppelten Ausgang. Stell euch das mal vor, also Zeitung würde vielleicht das mal, vielleicht sogar auf die Titelseite bringen, aber es würde eine Massenbekehrung hier in eurem Teil von Thüringen nicht geben. Da gibt es dann so ein paar Christen, das sind so die ganz Knallharten, die sagen, es müsste einer von der Hölle kommen, der uns die Schrecken der Hölle vor Augen malt. Wisst ihr Leute, ich glaube auch das würde nichts bringen. Die Leute spielen schon verrückt, wenn ein Pfarrer am Sonntag in der Kirche das predigt, was über Himmel und Hölle in der Bibel steht. Da spielen die Leute schon verrückt. Wir würden es gar nicht aushalten, die Berichte. Die Bibel sagt alles, was wir wissen müssen, um gewarnt zu sein, und mehr Einzelheiten haben wir gar nicht nötig. Es wird überhaupt nichts bringen, wenn einer von den Toten auferstehen würde und uns Berichte liefert. Die Bitte wird hier abgewiesen und es wird auf die Botschaft der Bibel verwiesen. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören, also die Bibel. Wenn wir durch diesen Vers wie durch ein Schlüsselloch diese Geschichte aufschließen, dann verstehen wir sie richtig. Jesus sagt damit, wer mit der Ewigkeit ins Reine kommen will, braucht nur die Botschaft der Bibel. Da steht alles drin, was ein Mensch wissen muss. Und er sagt auch damit, du und ich, wir sind einer von den fünf Brüdern. Egal ob Männlein oder Weiblein. Der Reiche hätte es eigentlich wissen müssen. Er wusste vom Willen Gottes in seinem Leben, die Bibel stand in seinem Regal. Und er konnte darin lesen, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles was verborgen ist, es sei gut oder böse. So ist das nicht Wunder, wie eine Totenauferweckung führen zur Umkehr, zur Bekehrung, sondern die richtige Reaktion auf die Botschaft der Bibel, auf das Wort Gottes. Und wer auf die Bibel hört und damit Gott gehorcht, der gehört zu Gott und der ist gerettet. Wer dem Wort Gottes nicht glaubt, der glaubt auch nicht, wenn einer von den Toten auferstehen würde. Ich saß mal, als ich so eine Vortragsreihe in der Nähe von Frankfurt Main hatte, bekam ich eine kleine Führung auf dem Flughafen, weil einige Mitarbeiter da von der Gemeinde dort arbeiteten. Da saß ich im Cockpit von der Boeing 747. Du kommst ja sonst schwer rein. Und witzigerweise hieß die Boeing auch in Sachsen. War also richtig nett zu mir. Und da habe ich einiges von diesen vielen Lämpchen und Schaltern erklärt bekommen. Das wenigste habe ich verstanden. Aber was ich kapiert habe ist, wenn beim Landeanflug bei Nebel der Pilot die Landebahn treffen will, dann muss er sich auf zwei Dinge wirklich gut verlassen, nämlich auf den Funkkontakt und auf seine Instrumente, die er in seinem Cockpit hat. Diese beiden Dinge braucht er. Er braucht, so wie wir in unserem Leben auch zwei Instrumente brauchen, das ist die Funkstation, aber nicht am Boden, sondern im Himmel. Das ist die Funkverbindung, das Gebet. Und wir brauchen das Instrument, die Bibel, um auf der Landebahn, auf der anderen Seite gut landen zu können. Die Botschaft der Bibel und das Gebet, also Leben mit Jesus. Und außerdem ist der, der diese Geschichte erzählt hat, Jesus von den Toten auferstanden. Er ist aus der Ewigkeit gekommen, nach seiner Auferstehung in der Ewigkeit gelandet, also aus der Ewigkeit gekommen, Weihnachten lässt grüßen, nach der Auferstehung in der Ewigkeit gelandet, Himmelfahrt. Und Jesus hat den tiefen Graben zwischen Gott und Mensch durchs Kreuz überwunden. Und er warnt vom ewigen Tod, er macht den Weg in den Himmel frei. Jesus sagt, wer mich hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Genau das wünsche ich dir, dass du das hast, diese Gewissheit in deinem Herzen. Und für diejenigen, die das nicht haben, den kann ich nur raten, dass du es Jesus heute sagst. Und wir Christen sagen ja beten dazu, dass du ihm sagst, ja bin ich. Ich nehme das an, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich danke dir, dass du für mich auferstanden bist. Dass ich durch das Gericht durchgedrungen bin und dass ich dann bei dir sein kann. An einem Ort, den man nur mit Glück beschreiben kann. Und dass du mir hier jetzt in dieser Zeit vorm Friedhof durch die Höhen und Tiefen meines Lebens hindurchhilfst. Bevor ich aber das Gebet anbiete, laut spreche, dass du es in deinem Herzen im Stillen für dich zum eigenen Gebet machen kannst, will ich noch einen kurzen Text von Martin Luther vorlesen, der mir so ans Herz gewachsen ist. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängt, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi. Dann spricht Christus zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst, ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Und wenn du diesen Glauben noch nicht hast, auch heute mit nach Hause nehmen willst, dann sagst Jesus, hier bin ich, hast du mein Leben und das Gebet kann eine Hilfestellung sein. Lass uns leben. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.